Früher war alles besser, was wir von der Urgeschichte lernen können. Wir beginnen heute eine Predigtserie, 1. Mose 5 bis 11. Das ist, wer schon länger hier dabei ist, weiß, das ist eine Fortsetzungsserie von Wie alles begann. Letztes Jahr, Januar, Februar, 1. Mose 1 bis 4. Ich habe schon bei der Einleitung zur letzten Serie vom Galater euch gesagt, ich möchte am liebsten durch Bücher durchpredigen, weil man da auch so an Stellen kommt, über die man sonst nicht unbedingt predigen würde, wenn man nur Lieblingstexte auswählt. Aber für mein Empfinden ist es ein bisschen lang, wirkt es ein bisschen langweilig, wenn man da dann ein ganzes Jahr lang nur über das Gleiche predigt. Und letztes Mal, als ich das gesagt habe, hat mir dann jemand aus der Gemeinde den Hinweis auf Pfarrer Krumacher gemacht. Der hat mal 2 Jahre über die Wüstenwanderung gepredigt. 91 Predigten, 4. Mose. Ja, ich weiß nicht, wie spannend das war. Ich jedenfalls möchte es hier so machen, dass ich immer ein paar Kapitel nehme und dann mache ich dann vielleicht ein Jahr später einfach eine Fortsetzungsserie und dann wieder und so kommen wir dann auch durch die ganze Bibel durch. Und jetzt beginne ich heute und dann nächsten Sonntag macht Claudio Canonica weiter und in 3 Wochen schließe ich dann ab, diese Miniserie. Zu früher war alles besser. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade denkst. Früher war alles besser. Vielleicht denkst du jetzt, ja genau, endlich mal jemand, der es sagt. Oder vielleicht denkst du auch, naja, also früher war nicht alles besser. Ich habe jemand von der Gemeinde hat erfahren, dass ich diesen Titel so gewählt habe für diese Serie. Dann bekam ich so diese Fotos zugeschickt. Ja genau, früher war alles besser. Als es noch keine Traktoren gab, oder? Als die Kinder noch in den Fabriken arbeiten mussten. Und die Wäsche noch von Hand gewaschen wurde. Früher war alles besser. Okay, also ganz ehrlich, ich habe diesen Titel vor letztes Jahr schon gesetzt und ich habe mir gar nicht so viel dabei überlegt. Wahrscheinlich hätte ich noch ein Fragezeichen und Ausrufezeichen setzen müssen. So. Aber all diese Reaktionen haben mich dazu bewegt, mir doch noch ein paar Gedanken zu machen. Wie war denn das? War früher alles besser oder nicht? Und ich habe wie herausgefunden, es gibt 2 Extrempositionen bei dieser Frage. Die eine Extremposition ist so, dass man über ein verlorenes, goldenes Zeitalter klagt. Man beklagt, wie heute alles schlimmer ist wie früher. Man beklagt den trostlosen Zustand der Kultur, in der wir heute leben. Truman schreibt, das ist ganz in vielen konservativen und christlichen Kreisen, wie als eine pharisäische Selbstvergewisserung, dass wir nicht so schlimm sind wie die anderen. Jede Generation hat aber den Eindruck, dass es früher besser war. Cicero, er hat schon ausgerufen, o tempora, o mores, o Zeiten, o Sitten. Und der Dichter Horaz, der lebte vor Christus, er schrieb in einer Ode, unsere Väter erzählen uns, dass ihre Väter noch besser waren. Wir selbst schwören, dass unsere Söhne es sein werden. Und so geht es immer weiter. Das ist ja doch spannend, oder? Früher war alles besser, aber also meine Kinder habe ich dann schon besser erzogen als... Ja. Ich frage mich, war früher alles besser? Jedem kompetenten Historiker fällt es vermutlich schwer, nostalgisch zu sein. Ja, wann war es denn besser? Damals, als es noch kein Antibiotika gab, eine kleine Schnittwunde tödlich sein konnte oder eben die Zeit, als kleine Kinder in Fabriken arbeiten mussten. Ich meine, dass jedes Zeitalter seine dunklen Seiten und Gefahren hat. Und es ist nicht die Aufgabe von uns Christen, über die Zeit, in der wir leben, zu jammern. Gott hat uns doch ganz bewusst in diese Zeit hineingestellt, dass wir in dieser Zeit Salz und Licht sind. Und Licht leuchtet umso heller, je dunkler es ist um uns. Das ist die eine Extremposition. Die andere Extremposition, die erlebt man vor allem in der Gesellschaft. Man sagt, Vergangenheit ist minderwertig gegenüber der Gegenwart und die Gegenwart ist minderwertig gegenüber dem Zukünftigen. Vor allem wird das so vertreten von den Technologiekonzernen. Die sagen mir ständig, übrigens dein Handy, das du jetzt gerade hast, ist nicht mehr das genügend Gute. Du solltest schon längst das neueste Modell kaufen. Oder die letztjährige Mode ist im Fall sowas von out. Ich bin jetzt das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, ich bin jetzt 20 Jahre Leiter in Teenagerlager und ich habe gemerkt, die Mode, die ist wie ein Kreislauf. Von Hotpants zu bauchfrei und wieder zurück. Ja, das ist so da, wo wir darunter leiden als Leiter, ja. Aber das mit Vergangenheit ist minderwertig, so gegenüber der Gegenwart wird manchmal auch in der Ethik benutzt. Dass man mir sagt, wir leben doch heute nicht mehr im Mittelalter. Sind doch nicht mehr von gestern. Ist doch nicht mehr aus dem letzten Jahrtausend. Matthias, so wie du denkst, das ist doch 2023. Auch letztens hat jemand am Telefon gesagt, wir sind doch im 2023. Was denkt ihr noch so? Tatsache ist, dass es heute den Menschen materiell gesehen besser geht als je zuvor in der westlichen Welt. Und ich gebe es ehrlich zu, ich möchte nicht tauschen mit meinen Eltern, was den technologischen Fortschritt anbelangt. Also ich bin sehr dankbar für all das, was wir heute als Hilfe haben. Denn die Menschen heute sind reich, schön, sie besitzen die tollsten Sachen, haben eine tolle Ausbildung, jede Menge Freunde. Aber die Frage ist, geht es den Menschen heute psychisch besser? Und ich denke, diese Serie so, früher war alles besser, was wir von der Urgeschichte lernen können, kann uns helfen zu sehen, früher war nicht alles besser. Denkt mal an Kain und Abel, an Noah, an den Turmbaum zu Babel. Aber wir sehen in dieser Serie auch, dass heute nicht alles besser ist. Es ist sehr ähnlich. Jetzt habe ich eine längere Einleitung gemacht zur Serie. Jetzt wollen wir mal zum Predigttext kommen. Auf dem Flyer steht 1. Mose 5 und 10. Ich habe mich jetzt entschieden, ich nehme einfach Kapitel 5. Und da lesen wir 1. Mose 5. Dies ist das Buch von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. Und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 930 Jahre und starb. Seth war, und es geht jetzt noch ein bisschen weiter, sein Geschlechtsregister, habe es euch hier eingeblendet. 1. Mose 10 übrigens auch, ist auch ein Geschlechtsregister. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt gehört habt über ein alttestamentliches Geschlechtsregister. Viele Prediger lassen das aus. Steht da so in der Gefahr, das zu überspringen. Ich habe gedacht, ich predige heute mal über dieses Geschlechtsregister hier. Da lesen wir am Anfang, das ist das Buch von Adams Geschlecht. Für Geschlecht steht das Wort Toledot. Toledot heißt Nachkommen oder Geschichte. Es erscheint 5-mal in der Urgeschichte. Nicht immer kommt dann ein Geschlechtsregister. In Kapitel 6, 9 steht, dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und so weiter. Es gibt in der Urgeschichte 4 Geschlechtsregister. Über Kain, Adam bis Noah, dann die Völkertafel und von Sem bis Abraham. Und es gibt noch viele, viele mehr Geschlechtsregister in der Bibel. Wenn man sich so überlegt, warum gibt es denn diese vielen Geschlechtsregister in der Bibel? Dann gibt es viele Antworten darauf, viele Aspekte, die man berücksichtigen könnte. Ich habe intellektuelle, theologische, kulturelle, soteriologische, eschatologische und existenzielle Aspekte kennengelernt bei der Frage, warum gibt es Geschlechtsregister? Ich hatte die auch mal in der Predigt drin, habe sie alle wieder ausgelöscht. Ach, das wäre dann mehr eine biblische Lehraufnahme. Könnte man mal darüber sprechen. Die Frage, die mich vor allem beschäftigt hat in der Vorbereitung, ist, was sagt uns nun dieses Geschlechtsregister hier für uns heute? Diese Frage habe ich mir gestellt. Was will Gott mir heute mit diesem Geschlechtsregister mitteilen? Und ich bin zu einer Antwort gekommen. Ich glaube, dieses Geschlechtsregister sagt mir und sagt dir, das ist unsere Geschichte. Das ist meine Geschichte. Ich gehöre zu Adams Geschlecht. Das ist die Geschichte von Adams Geschlecht. Das ist mein Stammbaum. ist mein Geschlechtsregister. Und klar, ich bin jetzt in einer Zeit, in einer Kultur, wie ihr auch, da sind Geschlechtsregister in der Regel nicht so hoch im Kurs. Also ich interessiere mich schon ein bisschen für meine Urahnen, aber ich habe einfach keine Ahnung. Gestern hatten wir Familienfest, also mein Vater hatte einen runden Geburtstag, dann kam die ganze Verwandtschaft so zusammen, so all meine Onkel und Tanten. Und dann habe ich mit einer Tante gesprochen, die habe ich schon Jahre nicht mehr gesehen. Und dann hat sie mir so kam mir so ins Gespräch und dann habe ich gesagt, weißt du, Kradolfer. Wird immer gefragt, bist du verwandt mit dem? Und ich sage immer, vielleicht schon. Aber ich kenne außer meinen Geschwistern, meinen Eltern und meinem Onkel niemanden, der so heißt. Noch niemanden kennengelernt. Und dann hat sie gesagt, ja, in der Schule hat sie schon mal so einen Stammbaum hergestellt. Ich habe gesagt, ja, hast du mir den? Nein, habe ich nicht mehr. Keine Ahnung. Großeltern und weiter geht es bei mir nicht. Vielleicht bei euch auch. Es ist in unserer Kultur auch nicht so entscheidend. Der damaligen Kultur hingegen war es so, dass der Stammbaum, der sagte wie, das bin ich. Das ist meine Identität. Meine Geschichte, meine Identität, vielleicht vergleichbar mit einem Lebenslauf heute. Mit den Titeln, mit den Leistungen, mit all dem, was man kann und getan hat. Sagt er, wer bist du? Ich bin Doktor sowieso. Ich bin Kind von, sagte mal damals. Das Geschlechtsregister zeigt uns, wer ich bin. Jetzt, was erfahren wir in diesem Geschlechtsregister, wer ich bin? Ich sage zwei Dinge. Erstens, ich bin im Bild Gottes geschaffen. Das Erste, was wir hier erfahren, steht da, gehen nochmal zurück. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes. Ich komme von Gott her. Das ist meine Identität. Ich bin Geschöpf Gottes. Ich bin gewollt. Ja, ich bin sogar gesegnet. Sehen wir Vers 2. Segnete sie. Ich bin Ebenbild Gottes. Und ich sage, das ist eigentlich unsere Lebensbestimmung. Das ist der Sinn unseres Lebens. Dass wir Gott repräsentieren. Aber letztes Jahr ja darüber gepredigt, über das Ebenbild Gottes sein, habe damals gesagt, das bedeutet vor allem Repräsentant zu sein. Gott hat uns als sein Ebenbild in diese Welt hineingepflanzt, so hineingestellt, so wie ein König damals eine Statue von sich aufgestellt hat, so als Repräsentant, so hat Gott uns hier hineingestellt. Und so repräsentieren wir in dieser Welt Gott selbst. Dann kam der Sündenfall und wir wissen, seither sind wir als Ebenbilder entstellt. Wir haben versagt, wir repräsentieren Gott nicht so, wie wir sollten. Und dann hat Gott selbst sich in diese Welt hineingeboren werden lassen. Jesus, Gott selbst, wurde Mensch und es heißt im Kolosserbrief, in ihm wird der unsichtbare Gott für uns sichtbar. Und so hat Jesus Gott perfekt repräsentiert. Klar, er war auch Gott. Er hat Gott repräsentiert als Mensch und lebte dann perfekt als Repräsentant und starb schließlich am Kreuz, wurde da total entstellt, nahm den Fluch der Sünde auf sich, wurde zum Sünder gemacht. Und dann ist Jesus Christus gestorben, auferstanden, bekam einen neuen Herrlichkeitsleib, wieder absolut perfekter Repräsentant Gottes. Und jetzt ist es so, wenn ich das wie erkenne für mein Leben, dass Jesus für mich gelebt hat, für mich gestorben ist, das im Glauben annehme, meine Schuld bekenne, Jesus als meinen Herrn aufnehme, dann sagt die Bibel, werde ich in diesem Moment zu einem Kind Gottes und jetzt beginnt der Umgestaltungsprozess. In der Theologie nennt man das Heiligung. Letzten Sonntag hat Stefan Reutemann eine hervorragende Predigt zum Thema Heiligung gehalten. In der Bibel steht mehr so von der Umgestaltung ins Bild Jesu, verschiedenen Stellen. Zum Beispiel im Römer 8 steht, dass Gott vorherbestimmt, vorherkannt, vorherbestimmt und so weiter, damit wir dem Sohn gleich werden. Dazu hat Gott uns geschaffen, dass wir Jesus immer ähnlicher werden jetzt. Also man kann sagen, jeder Mensch ist als Gottes Ebenbild unschätzbar wertvoll und es ist unsere Bestimmung, als Ebenbild Gottes in dieser Welt zu leben, Jesus ähnlich zu sein. Das Zweite, was wir hier in diesem Text Wahrnehmen ist, ich bin vergänglich, begrenzt, schwach und sterblich. 8-mal steht und starb, und starb, und starb. Ein Kommentator nennt 1. Mose 5 das Läuten der Totenglocken. Und starb, und starb, und starb, und starb. Gott hat gesagt, wenn du von dieser Frucht isst, wirst du ganz sicher sterben. Und 1. Mose 5 bezeugt, dass das passiert ist, was Gott vorher gesagt hat. Und er starb. Der Tod kam in die Welt. So ruft uns dieses Geschlechtsregister in Erinnerung, ich bin endlich, ich werde sterben. Es ist todsicher, dass wir sterben müssen. Todsicher. Und dieses Bewusstsein sollte uns dazu bringen, uns auf die Ewigkeit auszurichten. Denn wir werden im Vergleich zu dieser Zeit mehr Zeit in der Ewigkeit verbringen. Wir werden mehr Zeit in der Ewigkeit verbringen als hier auf dieser Erde. Jemand schrieb mal, im Vergleich zur Ewigkeit ist dieses Leben hier wie ein Wimpernschlag, aber mit ewigen Folgen. So zeigt uns dieses Geschlechtsregister, es geht um mehr als um dieses Leben. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Also wir sehen zwei Aspekte und wenn man die biblische Anthropologie studiert, also das biblische Menschenbild, dann merkt man, eigentlich ist alles, was die Bibel zum Mensch sagt, wie auf diese zwei Punkte zu reduzieren. Erstens, wir sind im Bild Gottes geschaffen und zweitens, wir sind begrenzt und endlich. Es gibt ein chassidisches Sprichwort, das lautet, wir brauchen einen Mantel mit zwei Taschen, in einer Tasche befindet sich Staub, in der anderen Gold. Ein solcher Mantel erinnert uns daran, wer wir sind. Wir sind Gold, unschätzbar wertvoll als Ebenbild Gottes. Aber wir sind auch Staub, sind vergänglich. Kurz, wir sind eine Mischung von Genialität und Gebrochenheit. Wir sind beides und ich sage, wir sind immer beides. Jeder Mensch, wir alle, wir sind immer zugleich unendlich wertvoll, aber auch begrenzt. Wir sind voller Genialität, aber auch voller Gebrochenheit. Wir sind geliebt, angenommen, heilig in unserem Stand vor Gott, aber wir haben auch Begrenzungen und Gefährdungen. Wir alle. Unglaublich wertvoll, aber ich weiß auch, ich bin gefährdet. Und ich denke immer, ich bin zu jeder Sünde fähig. Was muss ich also stolz werden, wenn jemand anders sündigt als ich? Nur weil ich diese Sünde nicht tue, die der andere tut. Ich bin zu jeder Sünde fähig. Ich bin dankbar, sage ich jeweils auch, dass es so Begrenzungen gibt, so dass ich nicht jede Sünde tue. Aber wir sind zu jeder Sünde fähig. Jetzt, was dieses Geschlechtsregister auch aufzeigt, ist das, was in Kapitel 5,3 deutlich wird. Da steht, und er zeugte einen Sohn ihm gleich und nach seinem Bild. Ja, wir geben auch etwas weiter an unsere Kinder. Und wir haben alle etwas mitbekommen von unseren Eltern. Tatsächlich so, wie es heute in vielen psychologischen Richtungen mitgeteilt wird, dass wir Menschen sehr beeinflusst sind von vielen Strömungen und Kräften unserer Vorgeschichte. Ein Kommentator schreibt über die Geschlechtsregister, also über die Toledot der Urgeschichte, ich zitiere, es ist eine unheilvolle Täuschung, wenn der Mensch glaubt, er sei frei und unabhängig von den in der Vergangenheit in seinem Stammbaum festgelegten Gegebenheiten. Täuschen uns, wenn wir denken, dass wir unabhängig sind, nicht geprägt. Das ist etwas, was ich immer wieder entdecke in Gesprächen mit Menschen. Ich stelle immer wieder fest, oh, die persönliche Geschichte ist so prägend. Denke hier an eine junge Frau, sie ist über 10 Jahre her, sie war über 30 schon. Und sie hat so gesagt, Matthias, ich würde gerne jeden Tag auch in der Bibel lesen, beten, ich schaffe das nicht, kannst du mir helfen? Ich dachte, ja, ich war damals noch viel jünger als jetzt, oder? Ich dachte, du musst einfach so und so musst du machen, so musst du machen und dann ist das ganz einfach und so. Mach so wie ich. Ging nicht. kamen wir ein bisschen tiefer ins Gespräch. Ich gemerkt, sie hat gar keine Regelmäßigkeiten in ihrem Leben. Nichts. Gar nichts. Keinen festen Tagesablauf, keinen festen Job, gar nichts. Habe ich gefragt, aber wie war denn das bei deinen Eltern, deiner Erziehung? Oder dreimal Essen am Tag so? Nein, gab es keinen Rhythmus so. Und gemerkt, das ist so prägend, was man von zu Hause mitbekommt. Sie schaffte es nicht mal damals, jeden Tag regelmäßig ihre Zähne zu putzen. Dann komme ich und sage, lest jeden Tag in der Bibel. Totale Überforderung, oder? Das ist so prägend. Und ich denke an einen Kollegen, 2 Jahre jünger als ich, der war 8, ich war 10 ungefähr in meiner Erinnerung. Und wir waren bei ihm zu Hause, es war sonst niemand zu Hause und es hatte so einen Aschenbecher auf dem Tisch und eine der Zigaretten war in meiner Erinnerung nur halb geraucht. Er hat sie genommen, hat sie angezündet und noch fertig geraucht, mit 8. Ein paar Jahre später war er stärkster Kettenraucher. Ich dachte, das erstaunt mich gar nicht. Es ist so prägend, was man zu Hause erlebt. Oder Nathan, er hat ein neues Buch geschrieben, das, was Sven zitiert hat, ist noch aus dem ersten. Das zweite, das er geschrieben hat, ist überrascht von Liebe und da schreibt er auf den ersten Seiten von einem Jungen, der in einem Lehrerzimmer ist. Da sind Lehrer um ihn herum, die reden auf ihn ein und sagen, nimm jetzt die Tablette, nimm sie. Und er schreit und will nicht und dann nimmt er die Tablette doch und dann schreit er so in den Raum hinein, ich brauche dieses Ritalin nicht, ich brauche einen Vater. So zuckt, merkt er genau. Familiengeschichte prägt. Es gibt 2 prägende Faktoren in unserem Leben. Die Genetik, die Umwelt. Beides ist so prägend für uns. Genetik, was wir von unseren Eltern mitbekommen haben, das hat unseren Körperbau beeinflusst, unsere Psyche, auch die Intelligenz, zu großem Teil IQ vererbt, soweit ich weiß. Erbkrankheiten, man mitbekommt Schwachheiten. Aber wir bekommen so viel mit von unseren Eltern in den Genen. Letzten Sonntag war Ben mit mir in Kehlhof, also in Berg Thurgau. Habe ihn mitgenommen zum Kanzeltausch, weil wir nachmittags mit meinem Göttibub Neusalpamare gegangen sind. Konnte er mitkommen und dann, ja, wie es so sein musste, jemand, du, das ist dein Sohn, gell, der gleicht dir aber. Ach, den habe ich noch nie gehört. Ja, ist herzig, oder? Ich weiß nicht, ob Ben immer noch so Freude hat, wenn man ihm sagt, du gleichst im Fall dem Vater. Kann nichts dafür. Das prägt, Genetik prägt, aber auch das Umfeld prägt sehr stark. Zum Umfeld gehört die Schule, die Bildung, die wir gemacht haben, die Gesellschaft, in der wir leben. Auch besondere Situationen. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, nach diesem Ereignis war ich nie mehr der Gleiche. Es hat mich so geprägt. Ich konnte nicht mehr gleich weiterleben nachher. Auch die Gemeinde prägt. Wir haben unterschiedlichste Gemeindeerfahrungen, die wir mitbringen. Und ich weiß das aus den vielen Gesprächen, wenn ihr wüsstet, was ihr voneinander denkt, theologisch. Uiui. So spannend, so spannend. Wir haben so unterschiedliche Hintergründe. Das prägt. Aber was vor allem prägt, und darauf will ich hinaus, ist die Familie. Meine Familie hat mich unglaublich stark geprägt. Und ich bin überzeugt, du hast gewisse Ansichten, Verhaltensmuster, die würde man bei deinen Eltern genauso entdecken. Sie noch leben. Und spätestens im Umgang mit den eigenen Kindern merkt man das ja, oder? Ich habe immer gedacht, so wie ich erzogen worden bin, werde ich meine Kinder bestimmt nie erziehen. Das werde ich bestimmt nie so machen. Und dann hat man eigene Kinder und zack, merkt man, wow, jetzt hat er genauso reagiert wie mit Papi, wie mit Mami. So prägend. Deine Geschichte hat dich geprägt. Deine Familie hat dich geprägt im Guten wie im Negativen. Und das ist das Wunderbare, was ich immer wieder mal sage in einer Predigt. Eine Prägung ist keine Festlegung. Ganz wichtig, eine Prägung ist keine Festlegung. Ein triviales Beispiel, wenn meine Eltern rauchen, zwingt mich niemand auch zu rauchen. Oder anderes Beispiel, wenn in meiner Herkunftsfamilie man einander nie gelobt hat, so nach dem Prinzip, nichts gemotzt ist genug gelobt. Vielleicht kennt ihr das. Das prägt ungemein. Und dann ist man in der eigenen Familie und merkt, es fällt mir so schwer, in meiner Familie Komplimente zu geben. Echte Komplimente. Das prägt unglaublich. Aber ich bin nicht gezwungen, es auch so zu machen, wie es in meiner Herkunftsfamilie gemacht wurde. Ich kann ganz bewusst einen neuen Weg einschlagen. Und ich bin so zur Überzeugung gelangt, dass wir alle geprägt sind, viel, 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 viel mehr, als uns bewusst ist. Aber sobald wir eine Prägung feststellen, können wir dort bewusst einen neuen Weg einschlagen. Und ich glaube, wir werden neu geprägt als Kinder Gottes, weil wir zur Familie Gottes gehören. Das Wort Gottes prägt uns, wenn wir es lesen. Jemand, den ich sehr schätze, hat mir mal so gesagt, in einem persönlichen Gespräch, weißt du, jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, ist das wie ein Heidöpfelsack, wo ins Wasser reingedunkt wird. So. Dann ein dreckiger Kartoffelsack, rein ins Wasser und wieder raus. Dann denke ich, ja genau, das könnte man vielleicht noch verbinden mit dem Wasserbad des Wortes. Weiß nicht. Aber das ist so, wenn ich das Wort Gottes lese, bekomme ich neue Prägung. Darum ist es so wichtig, dass ich im Wort Gottes auch lese und mich nicht nur berieseln lasse durch alle möglichen Dinge im Internet oder auch nicht im Internet. Dass ich das Wort Gottes lese. Oder wenn ich bete, das verändert mich. Korintherbrief steht, wenn wir Gott anbeten, schauen wir wie so Visio Dei, Gott an. Und wir werden verwandelt, weil wir so schauen wie durch den Spiegel. Ganz spannend, das Bild Jesu. Ich glaube, wir werden vor allem auch geprägt in der Gemeinde. Das ist eine neue Familie. Da prägen wir einander. Da werden wir verändert. Das Evangelium ist eine so gute, so wunderbare Botschaft, die ich jeweils so auf den Punkt bringen möchte. Meine Vergangenheit muss meine Zukunft nicht bestimmen. Meine Vergangenheit muss meine Zukunft nicht bestimmen. Warum? Ich glaube deshalb, weil Jesus bereit war, sich in diese Familie hinein zu schreiben. Wenn man nämlich Lukas 3 liest, hat man dort auch einen Stammbaum, Geschlechtsregister, von Jesus bis zu Adam. Und die Namen von Adam bis Noah sind identisch die gleichen wie hier. Also ist das genau der Stammbaum von Jesus. Ja, logisch, ist ja auch mein Stammbaum. Ist der Stammbaum von jedem. Aber genau diese Namen. Jesus war bereit, Gott war bereit, Mensch zu werden, für uns zu leben, für uns zu sterben, um uns eine neue Lebensrealität anzubieten. Wenn ich an Jesus Christus glaube und er in mir lebt, habe ich eine neue Möglichkeit im Glauben. Ich bin nicht auf mich selbst geworfen, was meine Vergangenheit betrifft. Jesus möchte uns helfen, unsere Veranlagung anzunehmen, unsere Umwelt anzunehmen. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, aber ich habe so Schweres erlebt. So viel Vernachlässigung. So viel Schwieriges in meinem Leben. Vielleicht denkst du an die innere Zerrissenheit nach einer Scheidung, noch viel Schlimmeres. Und Jesus hilft, kann mir helfen, das anzunehmen. In der Regel ist das ein ganz langer Lernprozess, geht oft nicht von heute auf morgen. Ich bin mir auch bewusst, wenn wir uns jetzt Gedanken machen über unsere Vergangenheit, über unsere Herkunftsfamilie, dann ist der eine oder andere da, der denkt, wow, da möchte ich lieber gar nicht darüber nachdenken. Lieber keine schlafenden Hunde wecken. Weil es war so schlimm, so schwierig. Ich denke, ich habe auch mal eine ähnliche Predigt gehalten, auswärts, dann kam jemand auf mich zu, ich kannte seine Familie ziemlich gut und er sagte, ich könnte dir Geschichten erzählen. Ich kannte die Familie vor allem positiv, unglaublich begabt. Er sagt, aber weißt du, wie ich darunter gelitten habe, unter meinen begabten Geschwistern? Oder vielleicht denkst du, ich wurde so vernachlässigt als Kind. Meine Geschwister wurden ständig bevorzugt. Jemand sagte mir mal, ich war das Lieblingskind meiner Großeltern. Okay, schön. Aber wenn dann jemand sagt, meine Schwester war das Lieblingskind meiner Eltern, da schwingt ganz viel mit Neid. Ich denke, ich wurde nie wurde ich gelobt, liebevoll angesprochen. Immer hat man mich Immer. Es gibt Dinge, mit denen hattest du vielleicht Mühe. Ich bin ganz sicher, es gibt Dinge, da haben wir alle Mühe damit. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Und es gibt Dinge, da habe ich sehr Mühe, was meine Vergangenheit betrifft. Aber die erzähle ich euch nicht auf der Bühne. Das, was wirklich tief geht. Aber so ein, zwei Beispiele, und ich weiß, sind immer wieder die gleichen, für diejenigen, die das jetzt schon kennen, über die kann man ein bisschen lachen. Ein Beispiel ist, ich hatte unglaublich Mühe damit, so viele Geschwister zu haben. Weil ich in der Schule deswegen auch ausgelacht wurde. Ich weiß heute nicht so genau, warum man zu meiner Zeit vor 30 Jahren so ein Problem hatte, wenn eine Familie mehr als 2,3 Kinder hatte. Ich hatte drei jüngere Geschwister und ich wurde ausgelacht mit Sprüchen unter der Gürtellinie, die will ich nicht ins Mikrofon sagen. Und dann, ich war noch nicht 10 Jahre alt, eines Abends nehmen unsere Eltern uns zusammen, sagt meine Mutter, ich bin schwanger. Nein, bei mir ist eine Welt zusammengebrochen. Gedacht, was ich jetzt schon hören musste und jetzt noch mehr. Heute sehe ich das ganz anders. Damals hatte ich Mühe damit. Heute habe ich riesig Freude an meinem jüngsten Bruder, der Michi. War ja hier am Jugendgottesdienst, hat die Predigt gehalten kürzlich. Ist 10 Jahre jünger als ich. Bin stolz auf ihn. Haben uns gestern gesehen als Familie, so schön. Aber damals hatte ich Mühe damit. Heute kann ich darüber lachen. Oder mein Dialekt. Ich meine Eltern sind Thurgauer. Gestern Familienfest, nur Thurgauer, müsst ihr euch das mal vorstellen. Und ich, aufgewachsen im Kanton Freiburg, bei der Josche Seesler. Ja, und dann orientiert in den Kanton Bern und ich wünsche mir bis heute, ich hätte so ein perfektes Berndeutsch. Aber wenn du jedes Mal immer hören musst, dass du komisch sprichst, so mit dem Gemisch und so. Aber ich bin so gerne im Aargau. Hier höre ich fast nie, was hast du für einen Dialekt, fast nie. Ich bin so wohl hier, ich sag's euch. Ja, vielleicht hast du auch so Dinge. Da kann man darüber lachen, andere Dinge, da kann man nicht darüber lachen. Aber die gute Botschaft ist, in Jesus bin ich eine neue Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin geliebt, ich bin angenommen. Ich muss nicht erst durch Leistung meinen Wert verdienen. Und wenn ich das verstanden habe, dann merke ich und dann weiß ich bin nicht, was ich fühle. Ich bin nicht, was ich fühle oder wie ich mich fühle. Ich bin ein Kind Gottes. Diese Tatsache kann mir helfen, anzunehmen, was Gott zugelassen hat. Wisst ihr, es gibt Dinge in unserem Leben, da kann niemand etwas dafür. Das ist einfach so. Ich bin ein Kind meiner Eltern, ich habe das nicht ausgewählt. Ich habe meine Geschwister, ich habe das nicht ausgewählt, wie sie sind. Es gibt Dinge, die hat Gott bewusst zugelassen, in der Familie und auch sonst. Als Kind Gottes, mit der Hilfe von Jesus, kann ich lernen, das anzunehmen aus der Hand Gottes. Er hat es so gewollt. Es sollte scheinbar oder anscheinend dazu dienen, dass ich Jesus ähnlicher werde. Und das Zweite, mir wurde vergeben, all meine Schuld, wo ich versagt habe, alles, wofür ich mich zutiefst schäme, was ich gerne ungeschehen machen würde, Gott hat alles vergeben. Alles. Darum kann ich auch anderen vergeben. Ja, ich soll allen anderen vergeben, nicht wie ein Schalksknecht sein. Jesus sagt, wenn du ihr alles vergeben wurde und dann vergibst du jemandem nicht, bist du wie ein Schalksknecht. Darum, deine Eltern, sie waren nicht perfekt. Sie haben sich bestimmt oft verfehlt. Vergib ihnen. Lass los. Wenn wir mit der Hilfe von Jesus lernen anzunehmen, was Gott bewusst zugelassen hat in unserem Leben und vergeben lernen, wo Menschen an uns schuldig geworden sind, wo es wirklich Schuld gibt, dann muss unsere Vergangenheit unsere Zukunft nicht bestimmen. Ich sage auch, das Gegenteil gilt. Wenn ich wie nicht annehmen kann, was Gott zugelassen hat in meinem Leben, was Gott gewollt hat für mich. Wenn ich wie nicht vergeben kann, wo Menschen an mir schuldig geworden sind, dann wird meine Vergangenheit meine Zukunft bestimmen. Und zwar nicht zum Guten. Ich werde verbittern an meiner Vergangenheit, ungenießbar. Und verletzte Menschen verletzen Menschen. Meine Predigt heute überschrieben mit dem Titel, woher komme ich? Ja, wir alle haben unsere Geschichte. Ich möchte dir heute in dieser Predigt jetzt zwei Fragen mitgeben. Die erste Frage, ganz persönlich: Wo fordert Gott dich auf, etwas bewusst anzunehmen? Etwas, was Gott im Leben zugelassen hat. Etwas, wofür niemand etwas kann. Keine Schuld, aber es war doch so schwierig. Und die zweite Frage: Wo fordert Gott dich auf, etwas bewusst abzulegen? Ein schuldhaftes Verhalten. Sünde zu vergeben oder zumindest beim Kreuz bei Jesus abzulegen. Sagen: Gott, schau du, es hat mich so verletzt. Schenk du Gerechtigkeit. Lass los. Möglicherweise merkst du jetzt, dass irgendetwas hochkommt, so, was ganz schwierig ist. Vielleicht ist es auch mal dran, das mit einer Person des Vertrauens zu besprechen. Zusammen zu Jesus zu kommen. Von ihm Heilung zu erbitten. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort, dein ganzes Wort, die Bibel, all diesen Geschlechtsregistern. Unsere Geschichte, die da vorgezeichnet ist, du kennst auch meine Geschichte, unsere Geschichten. Und Jesus, ich danke dir, dass du Mensch wurdest, dass du für uns gelebt hast, für uns gestorben bist, dass du unsere persönliche Geschichte verändern kannst. Und ich bitte dich jetzt für jeden, der hier sitzt und merkt, ich habe in meinem Leben Dinge, die kann ich wie nicht annehmen, die sind unglaublich schwierig. Dinge, da kann vielleicht niemand etwas dafür. Oder auch Dinge, da ist jemand schuldig geworden. Ich bitte dich, Jesus, hilf uns. Ja, wir wollen mit deiner Hilfe annehmen, was du bewusst zugelassen hast oder gewollt hast. Und wir wollen mit deiner Hilfe vergeben, wo Menschen an uns schuldig geworden sind. Vielleicht die eigenen Eltern. Vater, Mutter, Großeltern, wer auch immer. Vielleicht leben sie nicht mehr. Hilf uns trotzdem bewusst loszulassen. Sodass unsere Vergangenheit, unsere Zukunft nicht bestimmen muss, sondern deine Vergangenheit unsere Zukunft in alle Ewigkeit bestimmt. Amen.